Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Jessica Sturmberg. Schönen guten Abend. Die Meisterschaft dieser außergewöhnlichen Saison in der Fußball-Bundesliga wird den Bayern kaum noch zu nehmen sein. An diesem 29. Spieltag führen sie weiter mit Abstand die Tabelle an und Verfolger Borussia Dortmund tut sich gerade im Abendspiel beim SC Paderborn schwer. Aktuell steht es in der 52. Spielminute noch 0:0. Es bleibt höchst spannend auch im Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Dazu gleich mehr. Außerdem gehen wir auf den Start in der Frauen-Bundesliga ein und die Lage einiger Spielerinnen, sich zwischen Beruf und Fußball entscheiden zu müssen. Die Bundesliga findet gerade eine Beachtung, die sie sonst nicht hat, mangels Konkurrenz im Live-Sport weltweit. Aber wie groß ist diese Aufmerksamkeit? Dazu gibt es eine Untersuchung, auf die wir eingehen. Und wir schauen auf Reaktionen von Sportlern auf den Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA. Und es geht bei uns um einen Fall eines Schweizer Handballers, der positiv auf Doping getestet wurde und beweisen konnte, dass er unschuldig ist. Kann man solche Fälle verhindern und wollen die Anti-Doping-Agenturen das überhaupt? Darum geht es hier in Sport am Sonntag und in den kommenden 50 Minuten. Borussia Mönchengladbach ist den Dortmundern momentan auf den Fersen. Am Nachmittag empfing sie Union Berlin und hat ihre Champions-League-Ambitionen unterstrichen. Armin Lehmann.
Für Borussia Mönchengladbach bedeutet dieses 4:1 die Rückkehr auf einen Champions-League-Platz. Für Union heißt es weiter Abstiegskampf. Borussia Mönchengladbach war in der ersten Halbzeit schon die überlegene Mannschaft, führte zur Pause verdientermaßen mit 2:0. Florian Neuhaus mit einem tollen Solo nach einer guten Viertelstunde und Thuram kurz vor der Pause waren die Torschützen. Dann die stärkste Phase kurz nach der Pause bei Union. Andersson mit dem Anschlusstreffer. Da gab es wieder ein bisschen Hoffnung bei den Berlinern. Aber erneut Thuram und in der Schlussphase Plea sorgten am Ende für ein deutliches 4:1.
In Liga 2 bleibt es weiter spannend im Aufstiegskampf. Da gelang dem Hamburger SV am Nachmittag ein wichtiger Heimerfolg gegen den SVW in Wiesbaden, Mats Nicholson.
Es war ein extrem glücklicher Sieg der Hamburger. Kinsombi traf in der 76. Minute zum Sieg. Eine Minute zuvor ließen die Wiesbadener die Riesenchance zur Führung aus. Schon in der ersten Hälfte profitierte der HSV von einem dicken Fehler in der Verteidigung der Gäste, als Poyanpalo zum zwischenzeitlichen 2:1 kurz vor der Pause traf. Diese Führung gab den Hamburgern wie so oft in der Rückrunde keine Sicherheit. Letschert verursachte in der zweiten Hälfte noch einen völlig unnötigen Elfmeter. Scheffler traf zum 2:2. Letztlich zittert sich der HSV zum Sieg und bleibt Tabellendritter im Aufstiegsrennen.
Und bei der Zitterpartie hat man wohl gehofft, dass der Konkurrent im Aufstiegskampf, der VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden, Punkte liegen lassen würde. Allerdings sind die Dresdner benachteiligt in dieses Spiel gegangen. Es war ihre erste Partie nach der Corona-Pause, die bei Dynamo länger ausgefallen war, weil es wenige Tage vor dem geplanten Neustart bei 3 Teammitgliedern einen positiven Corona-Test gegeben hatte. Später noch einen weiteren. Alle mussten also in die Quarantäne, während der Rest in der Liga schon trainieren und wieder spielen konnte. Jan Günther.
Wir können nicht sauber, hatte Dynamo-Trainer Markus Kocinski vor diesem Spiel treffend formuliert. Und so überraschte das 0:2 der Quarantänekicker gegen den VfB Stuttgart am Ende nicht. Man habe dennoch ein gutes Spiel gemacht, so das Fazit von Kocinski. Nach nur einer Woche Mannschaftstraining fehlten den Sachsen vor allem Tempo und Präzision. Ein Flachschuss von Donio in der 4. Minute blieb die gefährlichste Dresdner Offensivaktion. Stuttgart machte nicht viel, aber 2 Tore. 18. Minute Algar Djui, 88. Minute Churdinov. Der Tabellenletzte aus Dresden hat weiter 6 Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz, aber auch 3 Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.
Dynamo zurzeit Tabellenletzter, aber auch noch 3 Spiele im Rückstand. Hinter dem HSV auf Rang 4 hat sich der 1. FC Heidenheim vorgearbeitet. Nur einen Punkt Rückstand durch einen 3:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue. Und im Abendspiel ist inzwischen Borussia Dortmund beim SC Paderborn in Führung gegangen. Also es steht derzeit 1:0 für Dortmund. An diesem Wochenende sind nun auch die 3. Liga und die Frauenbundesliga wieder gestartet. Bei den Frauen auch hier als erste große Liga in Europa unter den gleichen Corona-Hygienevorgaben und auch mit der gleichen Dominanz des Titelverteidigers wie bei den Männern. Der VfL Wolfsburg mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Der 2. FC Bayern München mit einem 3:0 gegen TSG Hoffenheim. Was aber ein bisschen anders ist als bei den Männern, für die Spielerinnen sind die Umstände, unter denen sie jetzt wieder spielen dürfen, ungleich schwieriger. Im Frauenfußball steckt weniger Geld, so sind viele der Spielerinnen keine Vollprofis, sondern arbeiten oder studieren. Es ist nicht nur eine Doppelbelastung, sondern in einigen Fällen müssen sich die Spielerinnen auch entscheiden, Sport oder Job. Das sagt auch einiges über die Strukturen insgesamt im Frauenfußball aus, wie Maximilian Rieger berichtet.
Die Kritik von Sharon Beck ist eindeutig.
Für mich kommt es halt rüber, dass die Gesundheit hinten angestellt wird und dass es einfach jetzt nur darum geht, dass diese Liga irgendwo auch durchgezogen wird.
Sagt die Spielerin des SC Freiburg im SWR-Fußball-Podcast Steil. Zum einen befürchtet sie, dass sich Spielerinnen verletzen, angesichts von 6 Spielen in 4 Wochen und der kurzen Zeit im Mannschaftstraining. Ein weiteres Problem: viele Spielerinnen sind keine Vollprofis. Nur beim VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München verdienen alle Spielerinnen genug mit dem Fußball. Bei den anderen Vereinen gibt es nicht nur Schülerinnen und Studentinnen im Kader, sondern auch Polizistinnen, kaufmännische Angestellte oder Lehrerinnen. Beim Tabellenletzten Jena habe jede Spielerin irgendeine Nebentätigkeit, berichtet Spielerin Anja Heuschkel.
Also ich persönlich bin zum Beispiel Studentin und habe nebenbei trotzdem auch noch einen Nebenjob, weil das Gehalt vom Verein einfach nicht voll ausreicht. Und jetzt in den kommenden Wochen muss ich halt wirklich gucken, wie bekomme ich das mit meinem Nebenjob irgendwie unter? Wie sind vielleicht meine Uni-Vorlesungen, Uni-Praxiskurse überhaupt möglich? Und das betrifft halt jede Spielerin von uns, die jetzt ja in Planungsschwierigkeiten steckt, was ihre Nebentätigkeit angeht.
Nicht bei allen Spielerinnen klappt das. Eine Deutschlandfunk-Abfrage bei allen Bundesligisten zeigt, dass bei mindestens der Hälfte der Vereine eine oder mehrere Spielerinnen am ersten Spiel nach der Corona-Pause nicht teilgenommen haben, weil sie aufgrund ihrer Verpflichtungen nicht in das einwöchige Quarantänetrainingslager konnten. Der häufigste Grund? Abiturprüfungen. Selbst Trainer sind betroffen. Bei der Niederlage gegen Bayern fehlt Hoffenheim-Coach Jürgen Ehrmann auf der Bank. Er ist Berufsschullehrer und könne mitten in der Vorbereitung auf die Prüfungen nicht einfach eine Woche aus dem Job raus. Wer einen zweiten Arbeitgeber habe, komme in der aktuellen Situation fast zwangsläufig in die Lage, eine seiner Vertragspflichten zu verletzen, meint Philipp Fischinger, Professor für Arbeitsrecht an der Uni Mannheim. Deshalb sei jetzt Kooperation wichtig, denn der Verein könne in so einem Fall seine Spielerinnen und Trainer auch nicht zwingen, für ihn zu arbeiten.
Man kann zwar die Arbeitspflicht einklagen als Arbeitgeber, aber das Urteil ist natürlich nicht vollstreckbar. Das muss jedem klar sein. Wie soll das auch gehen? Soll der Gerichtsvollzieher die Spielerin auf den Platz tragen und dann versuchen, sie zum Spielen zu bewegen?
Auch eine Kündigung sei für den Verein kein gutes Druckmittel. Die Spielerin könnte dann nämlich ablösefrei wechseln. Der Verein könne aber das Gehalt einbehalten, wenn die Spielerin ihre Leistung nicht erbringt. Angesichts des Zwiespalts plädiert Fischinger dafür, mit allen Beteiligten eine solidarische Lösung zu finden. Wenn dies nicht gelänge, ließe man die Spielerin in einer ungerechten Situation im Regen stehen.
Da steht die Spielerin, die einerseits genau weiß, dass sie als selbst Fußball-Bundesliga-Spielerin kein Vermögen verdienen wird, nicht ausgesorgt haben wird, aber es ist halt ihre Leidenschaft. Und auf der anderen Seite steht der normale Beruf, den sie noch viele Jahre ausüben muss. Sie vor diesem Zwiespalt zu bewahren, finde ich, ist eigentlich wirklich die Aufgabe und die moralische Pflicht, zumindest nicht juristisch, aber die moralische Pflicht von allen Beteiligten.
In vielen Vereinen scheint das zu klappen. Die SGS Essen habe schon lange gute Kontakte zu den Schulen und den Arbeitgebern der Spielerinnen, teilt Vereinspräsident Ulrich Meyer mit. So habe man es geschafft, dass die Abiturprüfung im Fach Sport für eine Spielerin verlegt werden konnte. Andere Vereine berichten, dass ihre Spielerinnen im Quarantänehotel wie im Homeoffice weiterarbeiten. Denn auch wenn die Situation schwierig ist, 11 von 12 Teams haben dafür gestimmt, die Saison fortzusetzen. Nur Köln hat sich enthalten, aus Sorge vor den vielen Spielen. Auch der zuständige DFB betont, man wolle die Saison nicht am grünen Tisch beenden. Dementsprechend professionell wollen die Teams damit umgehen, wenn einzelne Spielerinnen fehlen. 100%ige Chancengleichheit könne es im Moment aber nicht geben, meint Ralf Kellermann, der sportliche Leiter des VfL Wolfsburg im NDR. Für ihn überwiegen allerdings die Chancen.
Ich denke, dass alle Vereine diese Chance sehen, dass wir als Berufssportler wahrgenommen werden und dass sich die Liga auch wirklich dann deutlich sichtbar weiterentwickelt hat. Und auch die Spielerinnen kämpfen ja seit Jahren um Anerkennung.
Die hat es nun gegeben. Wie die Männer dürfen die Frauen auf dem Platz ihren Beruf ausüben. Mit größerem Interesse als vor der Pause. Eurosport überträgt einige Spiele in voller Länge und der DFB berichtet, dass die Spiele auch in 16 anderen Ländern gezeigt werden. Für den VfL Wolfsburg ist es aufgrund der Infrastruktur allerdings auch deutlich leichter, alle DFB-Vorgaben zu erfüllen, als für den USV Jena. Der Tabellenletzte hatte zwar auch für die Fortsetzung gestimmt, allerdings nur, wenn die Rahmenbedingungen passen würden. USV-Spielerin Anja Heuschkel zweifelt, ob das der Fall ist.
Ich finde persönlich, die Liga ist wahrscheinlich noch nicht so professionell, dass man sagen kann, ja, dass man die Spiele jetzt einfach so durchdrücken kann und jede Spielerin da jetzt voll mitzieht. Also ich finde, da muss der DFB auch sehen, dass es halt einfach Einbußen gibt, gerade bei uns im Verein, wenn halt nicht alle Spielerinnen mitziehen können. Und daran sieht man auch, dass es die Liga noch nicht geschafft hat, halt so ein professionelles Auftreten einfach zu haben.
Dem Frauenfußball in Deutschland geht es also wie vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die Corona-Krise bringt bestehende Unterschiede nochmal deutlich stärker zum Vorschein.
Berichtet Maximilian Rieger. Inzwischen steht es 2:0 für Dortmund. Nach Thorgan Hazard traf Jadon Sancho in der 57. Minute gegen den SC Paderborn. Die Situation im Frauenfußball zum Wiederbeginn an diesem Wochenende haben wir gerade beleuchtet. Immerhin hat die deutsche Liga auch hier, wie bei den Männern, ein Alleinstellungsmerkmal von den bedeutenden Ligen. Und es war im Beitrag angeklungen, kann dadurch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als sonst. Zahlt sich das eigentlich aus? Wir haben schon viel darüber gehört, dass die Männerbundesliga weltweit große Beachtung findet. Interessieren sich wirklich mehr Menschen für sie? Der Sportökonom Daniel Weimer von der Uni Duisburg-Essen geht gerade dieser Frage nach. Ein Indikator dafür ist, dass das Interesse bei den sozialen Netzwerken gestiegen ist. Und das hat er festgestellt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Daniel Weimer gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er das misst.
Ja, wir sind natürlich in laufenden Analysen mit den Daten, deshalb sind die Analysen natürlich noch nicht fertig. Aber das, was wir bisher gemacht haben, sind Facebook, Instagram und Twitter-Daten, die wir täglich auf täglicher Basis von mehreren hunderttausend Clubs weltweit sammeln. Und aus diesen Daten können wir sehen, dass es zum einen in der weißrussischen Liga, welche ja durchgängig gespielt hat, positive Effekte in diesen Social-Media-Parametern, also die Follower, gibt. Und auch jetzt für die Bundesliga in den wenigen Tagen, Wochen, die wir gerade beobachten, sehen wir einen Wachstum bis in das 1,6-fache, gerade bei Instagram, durch diese neue Aufmerksamkeit. Also wir nehmen an, das ist zwar nicht, was wir messen können, aber unsere Annahme ist eben, dass die Aufmerksamkeit aus dem Ausland zunimmt, aufgrund, dass Live-Fußball eben nur in der Bundesliga oder eben Weißrussland tatsächlich ja im ganzen April nur möglich war.
Nun ist Weißrussland ja eine Liga, die nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit normalerweise erhält. Können Sie denn auch feststellen, woher diese Aufmerksamkeit kommt und wie verhält sich die Bundesliga dazu?
Die genauen Ursachen für die Follower können wir nicht messen, da wir nur die Anzahl von Follower messen. Wir können nicht messen unseren Daten, woher nun diese zusätzliche Aufmerksamkeit kommt. Es ist natürlich anzunehmen, dass die Nachfrage innerhalb des Landes schon immer am erschöpftesten einem bestimmten Grad und diese Wachstumsraten, die wir gerade sehen, die im Weißrussland noch viel, viel höher liegen als im Bundesliga-Fall, können tatsächlich vor allem von ausländischen Fans kommen oder höchstwahrscheinlich kommen, die jetzt dieses Live-Fußball-Erlebnis jetzt nehmen und im Fall der Bundesliga sogar Top-Fußball konsumieren können und das natürlich dann auch gerne in einem anderen Land tun und dann auch zusätzlich vielleicht ihren neuen Clubs, den sie jetzt attraktiv finden, folgen auf den sozialen Kanälen.
Ordnen Sie uns doch mal die Zahl ein. Wie viel mehr ist das denn an Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken, die die Bundesliga jetzt durch ihren frühen Wiederbeginn generiert?
Also wir können wirklich messen im Vergleich zu vorher als auch zu den Kontrollgruppen, also alle anderen Clubs weltweit, die aktuell noch im Lockdown sind. Und dort stellen wir fest, dass im Fall von Instagram für die Bundesliga, wie gesagt, Grobschätzung, erste Schätzung 1,6-fache, zweite Bundesliga 1,3-fache in den täglichen Zuwachsraten beobachtet werden können. Bei Facebook und Twitter sind es ungefähr nur 50% Zuwachsrate, also 0,5. Von daher ist es aber beachtlich, diese Zuwachsraten, die wir aktuell sehen. Und die Frage ist, ist es ein langfristiger Effekt? Wir wissen aus anderen Studien über Social Media, dass die Raten oder dass sich Studenten-Fans schneller einer Seite zuordnen, als diese wieder zu entfollowen, in Englisch zu sagen, also wieder das Abonnement abbrechen. Von daher könnte man schon jetzt annehmen, dass dieser Effekt schon etwas nachhaltiger sein könnte.
Also dadurch, dass man jetzt eben der Bundesliga folgt und eben nicht mehr so schnell auch wieder entfolgt, weil eben Nutzer von sozialen Netzwerken generell ja eher etwas faul sind darin, bei nachlassendem Interesse auch den Account wieder zu verlassen. Aber was sagt das dann tatsächlich aus, ob sie dann auch inhaltlich am Ball bleiben?
Auch das können wir leider mit unseren Daten nicht messen. Also wir wissen, wir haben keine Interaktionsraten. Also wir können nicht messen, ob ein neuer User vielleicht aus Großbritannien nun Borussia Dortmund oder FC Bayern München folgt und dann auch wirklich die Inhalte auf diesen Social-Media-Kanälen konsumiert. So, das sehen wir nicht. Wir sehen eben nur, dass er jetzt folgt und können daran annehmen, dass er die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass er überhaupt Nachrichten wahrnimmt, als wenn er nicht folgt. Also das können wir also sagen und damit wird die Aufmerksamkeit automatisch steigen. Den Grad und die genaue Zahl kann man da nicht sagen, weil wir die Interaktion nicht kennen.
Als Sie die Studie begonnen haben, was war denn Ihr Studienanliegen? Was ist Ihr wissenschaftliches Interesse, da herauszufinden?
Ja, was wir also am Anfang wissen wollten, war tatsächlich im Fall von Weißrussland, ob sich eine kleine Liga wirklich auch Nutzer schaffen kann von größeren Ligen. Denn es gibt die grundlegende Frage, ob größere Ligen Aufmerksamkeit aus kleinen Ligen abziehen. Ja, also der weißrussische Fan schaut dann eben nicht den lokalen Club, sondern schaut sich trotzdem lieber primär Manchester United oder den FC Barcelona an. Und diese Frage konnte bisher eigentlich nie wirklich empirisch nachgeforscht werden, weil man das eben nur kann wie in diesem Setting aktuell, dass wirklich Ligen geschlossen werden und eine Liga wirklich weiterläuft. Und das ist das besondere Setting, was jetzt hier vorlag. Und das hat uns jetzt auf diesen Fall gerade mit Weißrussland aufmerksam gemacht. Und daraus folgend logisch dann auch dieser Fall der Bundesliga, der nun auch glücklicherweise so ist, dass nur die Bundesliga gestartet ist. Das ist wirklich ein besonderes Setting.
Und das wollen Sie dann weiterverfolgen bis wann?
Die Daten laufen natürlich immer weiter. Diese Social-Media-Daten werden weiter getrackt. Und nun können wir über die nächsten Lockdowns oder Shutdowns oder Lockerungen wieder sehen, was passiert jetzt in Spanien, was passiert in Italien und nimmt dann auch wieder das Interesse in Weißrussland und der Bundesliga wieder ab. Also das kann man alles machen im Nachhinein.
Und vor allen Dingen bei der Premier League.
Richtig, ja, also gerade diese großen Ligen jetzt wieder einsteigen, Premier League, La Liga, so das wird spannend.
Der Sportökonom Daniel Weimer untersucht die Aufmerksamkeit anhand von Bewegungen in den sozialen Netzwerken, die die Fußball-Bundesliga durch ihr Alleinstellungsmerkmal derzeit erhält und hat uns das hier erläutert. Der Besitzer des Premier League-Clubs Manchester City kommt aus Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit dem Kauf des Vereins im Jahr 2008 investierte Scheich Mansour über 1 Milliarde Euro. Der Verein stieg in die europäische Spitzenklasse auf. Der französische Verein Paris Saint-Germain gibt mit dem Geld aus dem Wüstenstaat Katar Unsummen für neue Spieler aus. Nun könnte bald eine neue finanzstarke Kraft aus dem Nahen Osten auf die internationale Fußballbühne kommen. Saudi-Arabien und Kronprinz Mohammed bin Salman plant den Kauf von Newcastle United. Ein brisanter Deal, wie Robert Kempe berichtet.
Es ist ein riesiges Geschäft und eine neue Dimension in der britischen Premier League. Eine Investorengruppe will den Verein Newcastle United übernehmen für angeblich 330 Millionen Euro. Brisant. 80% der Kaufsumme sollen von einem milliardenschweren saudi-arabischen Staatsfonds kommen. Dem steht der saudische Thronfolger Kronprinz Mohammed bin Salman vor. Für James Dorsey, einem der führenden Experten für Politik des Nahen Ostens, ist das Geschäft ein Politikum.
Saudi-Arabien will unbedingt ein wichtiger Akteur im internationalen Fußball sein. Es möchte in dieser Welt als wichtig angesehen werden. Das ist Teil einer umfassenderen Strategie. Und wenn man auf Mohammed bin Salmans Entwicklungspläne für die saudische Wirtschaft blickt, ist Sport dabei ein wichtiges Element.
Seit 2017 ist Mohammed bin Salman Kronprinz von Saudi-Arabien, eine streng konservative islamische Monarchie und der heimliche Herrscher. Er führte mehrere liberale Reformen ein. So können Frauen ohne männliche Begleitung reisen und seit 2 Jahren Auto fahren. Es gibt Konzerte mit westlichen Musikern und auch Sportveranstaltungen. Zum Beispiel Wrestling, Boxen, regelmäßig die Formel E und sogar das italienische und spanische Pokalfinale im Fußball wurden in Saudi-Arabien ausgetragen. Doch der Kronprinz ist keinesfalls ein Erneuerer, betont James Dorsey.
Die Menschenrechte in Saudi-Arabien waren nie gut. Aber sie haben sich seit dem Amtsantritt von Mohammed bin Salman sicherlich erheblich verschlechtert. Jeder, der den Prinzen kritisiert oder in manchen Fällen eher schweigt, anstatt den Prinzen zu loben, läuft Gefahr, inhaftiert zu werden.
Im Land gibt es weder Meinungs- noch Pressefreiheit. Aktivisten wie die Frauenrechterin Lujan Al-Halflul sitzen im Gefängnis. Ihre Familie berichtet über Missbrauch und Folter mit Elektroschocks. 2019 zählte Amnesty International 184 Hinrichtungen, so viele wie noch nie in Saudi-Arabien. Zudem führt das Königreich seit 5 Jahren einen brutalen Krieg im Jemen, laut den Vereinten Nationen die größte humanitäre Krise der Gegenwart. Für weltweites Aufsehen sorgte 2018 der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi, einem Kritiker des Kronprinzen. Khashoggi wurde im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet, als er Unterlagen für seine Hochzeit holen wollte. Seine Verlobte, Hatice Cengiz, wartete vor dem Konsulat auf ihn.
Das ist für mich ein Trauma. Dieser Mord ist etwas, was außerhalb der Menschlichkeit ist, was man in keiner Sprache erklären kann. Und wenn Menschen davon erfahren, sträuben sich ihnen die Haare. Es ist ein gnadenloser Vorfall.
Zwar räumte Saudi-Arabien den Mord ein, es gab Gerichtsverfahren mit 5 Todesurteilen, doch fanden die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt. Für Hatice Cengiz geht es Saudi-Arabien statt um Aufklärung eher um die eigene Reputation.
Der Kauf des englischen Clubs wird gemacht, um das angeschlagene Image aufzupolieren. Falls er zustande kommen sollte, wäre das ein falscher Schritt, denn das würde bedeuten, egal was passiert, wer Macht und Geld hat, kann alles unter den Teppich kehren.
Der Mord an Khashoggi war von hohen Stellen geplant und organisiert, so steht es in einem UN-Bericht. Die ermittelnde Sonderberichterstatterin Agnes Kalamar fordert weitere Ermittlungen, um die Auftraggeber zu finden. Auch gegen Kronprinz Mohammed bin Salman, der bestreitet, Kenntnis vom Mord gehabt zu haben. Doch für Kalamar ist klar, die Verantwortlichen sind ganz oben im saudischen Staat zu suchen. Mit der Übernahme will sich das Land nun als moderne Sportnation inszenieren.
Geld von einem Land zu akzeptieren, das bereit ist, Journalisten ins Gefängnis zu stecken, friedliche Aktivisten einzusperren, Frauen einzusperren. Ich glaube, der Widerspruch ist offensichtlich. Was bleibt vom Sport übrig? Wenn der britische Fußball und die Fans dem Kauf des Clubs zustimmen, wenn sie so vorgehen, werden sie den Sport um seine Werte berauben und der Welt ein Bild vom Fußball vermitteln, das nichts anderes ist als Geld.
In Newcastle wird über die möglichen saudischen Investoren ausgiebig diskutiert. Nach Jahren der Erfolglosigkeit verleitet die Aussicht auf saudische Ölmillionen die Fans zum Träumen, erklärt Alex Hurst, Vorsitzender einer der größten Fanorganisationen des Clubs.
Wer auch immer den Club übernehmen wird, würde mit offenen Armen empfangen werden. Die Tatsache, dass es eine so ehrgeizige Übernahme ist, so viel Reichtum dahinter steht, begeistert die Fans offensichtlich noch mehr.
Seit mehreren Wochen liegt das saudische Angebot bei der Premier League. Die muss letztlich entscheiden. Die geplante Übernahme von Newcastle United ist schon jetzt eine der kontroversesten in der Sportgeschichte.
Berichtet Robert Kempe. Und im Spiel zwischen dem SC Paderborn und Borussia Dortmund steht es inzwischen 1:3. Zunächst konnte Paderborn den Anschlusstreffer treffen durch einen Handelfmeter verwandelt von Uwe Hünemeyer und danach dann gleich das 3:1 für die Dortmunder. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat auch bei Sportlern Reaktionen ausgelöst, auch hier in Deutschland. Gestern fiel der Schalker Weston McKennie mit einer Botschaft auf, heute war es der Franzose Marcus Thuram mit einem Kniefall nach seinem Treffer gegen Union Berlin. Dieser Protest ist auch in den USA in den Sportbars zu vernehmen, denn dort wird ja gerade Bundesliga geschaut. Wie die Athleten, Proteste und generell Reaktionen aus dem Sport, wie diese einzuordnen sind, dieser Frage ist Jürgen Kalver nachgegangen.
Die Schrift auf dem selbstgebastelten Armband war kaum zu erkennen, aber in ein paar Situationen wurde Weston McKennie von der Kamera in Nahaufnahme eingefangen und so erreichte die Botschaft des amerikanischen Nationalspielers in Diensten des FC Schalke 04 beim gestrigen Bundesligaspiel ein Publikum in seiner Heimat. Justice for George lautete sie, Gerechtigkeit für George. Für George Floyd, der vor einer Woche bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist, was von Passanten auf Video festgehalten worden war. Die Smartphone-Aufnahmen zeigten einmal mehr, mit welcher Brutalität Ordnungshüter in den USA gegen unbewaffnete Afroamerikaner vorgehen. Der dunkelhäutige Mittelfeldspieler McKennie erklärte seine Aktion nach dem Spiel gegen Werder Bremen auf Twitter so: Wir müssen für das eintreten, woran wir glauben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehört werden. Er war nicht der erste Sportler, der sich äußerte. Basketballer LeBron James demonstrierte vor ein paar Tagen bereits mit einer einzigen Wortmeldung auf Instagram, dass es einen ganz besonderen Kontext gibt, den zum Sport. Er nahm das Foto des Polizisten, der auf der Straße kniet und mit seinem Bein den Hals des wehrlosen George Floyd abquetscht, und stellte das Bild des knienden Football-Quarterbacks Colin Kaepernick daneben, der vor 3 Jahren während der Hymnenzeremonien vor den Spielen gegen exakt solche Übergriffe der Polizei protestiert hatte und von der NFL dafür geächtet wurde. Kaepernick selbst hatte das brutale Verhalten, das so gut wie nie geahndet wird, 2018 bei einer Ehrung von Amnesty International als, Zitat, gesetzlich erlaubtes Lynchen bezeichnet. Teil eines Unterdrückungssystems, das in seinen Worten auf die Entmenschlichung dunkelhäutiger Amerikaner abziele.
The effects of which can be seen in the lawful lynchings of black and brown people by the police.
Die Sportausrüsterfirma Nike hatte den arbeitslosen Football-Profi vor 2 Jahren unter Vertrag genommen und sein Anliegen für eine Werbekampagne genutzt. In dieser Woche legte das Unternehmen nach. Mit einem kurzen Werbespot, bestehend nur aus Text, weiß auf schwarzem Untergrund und sanfter Musik. Das Video sorgte für eine überraschende Reaktion. Adidas, Nikes größter Konkurrent auf dem Weltmarkt, demonstrierte auf Twitter: offene Sympathie. Zusammen kommen wir weiter, lautete der Kommentar. Zusammen erreichen wir Veränderungen. Die Klickzahlen sind übrigens beachtlich. Das Video kam binnen eines Tages auf mehr als 3 Millionen Zuschauer. Athleten, vor allem Jüngere, die hohe Anhängerzahlen in sozialen Medien haben, nutzen ihre Plattformen bis dato eher selten für politische Stellungnahmen. Angst vor heftigen und hässlichen Gegenreaktionen bremst viele. Umso bemerkenswerter ist, wie die erst 16-jährige amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff zurzeit auf Platz 52 der Weltrangliste reagierte. Und zwar zunächst mit einem kurzen Text auf Twitter mit unverstellter Betroffenheit.
Ich bin in Tränen aufgelöst. Ganz normale, unschuldige Menschen sterben aufgrund unserer Hautfarbe. Das muss aufhören.
Dann drehte sie ein Selfie-Video, in dem sie mit einem stummen Blick in die Kamera schaut und dem Text die provokative Frage stellt: Bin ich die Nächste? Dass der Athletennachwuchs die gesellschaftliche Diskriminierung von Minderheiten nicht länger als gegeben hinzunehmen bereit ist, vermittelte vor wenigen Wochen im Deutschlandfunk die deutsch-gambische Basketballerin Satou Sabali, die in den USA studiert und einen Profivertrag in der WNBA bekommen hat. Sie packt das Thema schon seit einer Weile offensiv in den sozialen Medien an.
Ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn ich darüber rede und meine Erfahrungen erläutere, sind viele weiße Menschen dann eben, ach wirklich? Oh, das kann doch nicht sein. Oder, oh, das kann doch wirklich nicht so schlimm sein. Aber es ist so schlimm und viele Menschen sehen es nicht, weil es sie selbst nicht betrifft, dass Rassismus immer noch eine Sache ist.
Auch in dieser Woche war sie aktiv und meldete sich vor ein paar Stunden erneut zu Wort. Ich will mich überall auf der Welt in weißen Vierteln sicher fühlen. Ich denke an die Männer in meiner Familie, meine Freunde und jeden anderen schwarzen Menschen. Der Soziologieprofessor Harry Edwards, der im Hintergrund der Protestaktion der Olympioniken John Carlos und Tommy Smith 1968 in Mexico City als Berater wirkte, findet die Politisierung schwarzer Athleten von heute bemerkenswert. Als Experte der Verhältnisse in den USA hat seine Stimme auch heute noch Gewicht. So sagte er in dieser Woche in einem Interview mit dem kanadischen Fernsehsender Sportsnet:
What this generation is doing is following through on that history, and we're lucky.
Diese Generation folgt den Spuren der Geschichte. Wir können von Glück sagen, dass Leute wie Carmelo Anthony, LeBron James, Dwayne Wade und andere großartige Athleten wie Colin Kaepernick, Eric Reid und Marco Jenkins ihre Karriere riskieren und in manchen Fällen ihr Leben, weil sie eine wichtige Botschaft haben. Wir sind besser als all das. Es sind nicht länger nur einzelne Stimmen, die sich Gehör verschaffen. Allmählich entsteht so etwas wie eine Bewegung.
Jürgen Kalver über Reaktionen aus dem Sport zum Tod des Afroamerikaners George Floyd. Auch Jadon Sancho hat von Borussia Dortmund bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 sein Trikot hochgezogen und zum Vorschein kam ein T-Shirt, wo drauf stand: Justice für George Floyd. Aktuell steht es übrigens immer noch weiter 1-3 aus Sicht der Paderborner. Bis zu 10 Personen sollen sich wieder in der Öffentlichkeit treffen können. Das war ein Ergebnis der Debatte um weitere Corona-Lockerungen. In Nordrhein-Westfalen geht das schon seit gestern. Gerade rechtzeitig, könnte man sagen, denn die Regierung hatte schon lange angekündigt, sogar Kontaktsportarten im Freien und in der Halle Ende des Monats wieder erlauben zu wollen. Doch nicht alles kam jetzt so, wie es vorhergesagt wurde. Niklas Potthoff berichtet.
Der Nordrhein-Westfalen-Plan, was Ministerpräsident Armin Laschet am 6. Mai vorstellt, soll einen groben Fahrplan für weitere Lockerungen aufzeigen, auch im Sport. NRW geht zu dem Zeitpunkt weiter als alle anderen Bundesländer. Insbesondere diese Worte des Christdemokraten bleiben hängen.
Ab dem 30. Mai ist Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen Räumen wieder möglich. Und sportliche Wettbewerbe im Kinder- und Jugendsport sowie im Amateursport sind dann wieder zulässig. Immer unter dem Blick halten wir die Infektionsraten niedrig.
Sogar die Hallen für Kontaktsport zu öffnen, angesichts der Debatte über die mögliche hohe Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen, ein gewagter Vorstoß. Kinder, die noch nicht regelmäßig in die Schule können, nachmittags in der Halle in direkten Duellen, für viele nur schwer vermittelbar. Die Infektionsraten bleiben im Mai niedrig, doch als jetzt am Mittwoch die neue Corona-Schutzverordnung kommt, ist einiges anders als im ursprünglichen Plan. Von Kontaktsport in Hallen ist keine Rede mehr. Im Freien ist der Sport mit Körperkontakt seit gestern aber wieder erlaubt, mit der Begrenzung von 10 Teilnehmern bei maximal 100 Zuschauern. Das sei keine Rolle rückwärts, meint NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt Andrea Milz. Im Wesentlichen sei es bei dem Datum um allgemeine Möglichkeiten für Kontaktsportarten gegangen. Dazu beobachte man neue Infektionsgeschehen und in welchem Rahmen sie vorkommen.
Womit Menschen rechnen, das ist immer das eine. Was wir natürlich erfahren haben, ist durch die Vorfälle, die es gegeben hat in Frankfurt und in Leer zum Beispiel, dass da, wo sich Menschen wirklich in geschlossenen Räumen treffen, tatsächlich immer noch Vorsicht zu walten hat. Und das bedeutet ganz klar im Umkehrschluss, ich kann im Freien nach unseren heutigen Erkenntnissen eben mehr freigeben als das, was ich in geschlossenen Räumlichkeiten vorgeben kann. Und so haben wir das jetzt auch gemacht.
Zumindest freuen sich einige Vereine, dass es nun doch nicht so schnell geht mit den Lockerungen. Wie Frank Fligge vom Handballverein ASC 09 Dortmund. Er hatte Anfang Mai einen offenen Brief an Laschet geschrieben und dessen Ankündigung als Irrsinn bezeichnet. Generell ist er mit der Kommunikation des Landes unzufrieden.
Also was passiert ist, Anfang Mai war kommunikativ aus unserer Sicht ein ziemliches Fiasko.
Dabei ging es auch um die grundsätzliche Öffnung der Hallen für kontaktloses Training, die auch mit nur wenigen Tagen Vorlauf angekündigt worden war. Zwar nicht verbindlich, aber dennoch führte die Nachricht zu Erwartungen bei Vereinsmitgliedern. Viele Ehrenamtliche empfanden Druck, sofort ein Hygienekonzept zu erstellen.
Das hat natürlich sowohl die Vereine, was die Erwartungshaltung der Mitglieder angeht, aber auch die Gemeinden und Städte, die es ja umsetzen müssten, vor gewaltige Probleme gestellt. Und die ganze Kommunikation im Bereich Sport in den letzten Wochen war aus unserer Sicht sehr optimierungsbedürftig.
Andrea Milz wirbt um Verständnis. In der Corona-Pandemie-Zeit sei eine langfristige Planung mit Erklärungen oft nicht möglich.
Ich kann in diesen Zeiten im politischen Handeln mir keine Wochen und Monate Entscheidungen erlauben. Und so ist es natürlich jetzt in jedem privaten Bereich auch. Jeder Gastronom steht vor dem gleichen Problem, entscheiden zu müssen, nutze ich das Angebot oder sage ich, es lohnt sich wirtschaftlich nicht oder ich kann es einfach noch gar nicht. Diese Entscheidung muss im Moment in dieser Situation in der Bevölkerung jeder treffen. Und da sind Vereine nicht anders als alle anderen auch.
Dazu könne schließlich jeder selbst entscheiden, ob er die Möglichkeiten zur Öffnung sofort annehme oder noch abwarte. Keiner sei unter Druck gesetzt. Für Fligge kein Argument.
Das finde ich schon ein bisschen frech, ehrlich gesagt, weil natürlich produziert eine Landesregierung mit einer solchen Lockerung eine Erwartungshaltung bei den Bürgerinnen und Bürgern und damit auch bei unseren Mitgliedern.
Doch nicht alle Vereine sehen das kritisch. Nach dem öffentlichen Brief von Fligge gab es über einen kleinen Verteiler in der Dortmunder Sportszene eine Antwort eines anderen Vereins. Der Tenor, es sei jetzt an der Zeit, dass die Vereine mehr Eigenverantwortung tragen. Das bedeutet auch, dass die Vereine selbst entscheiden sollen, wann sie öffnen. Dass es keine allgemeingültige Vorgabe geben kann, sieht auch der Landessportbund NRW so. Der Vorstandsvorsitzende Christoph Niesen.
Ich glaube nicht, dass sich das, was jetzt passiert, zentral steuern lässt. Sondern das kann nur individuell vor Ort geschehen, weil eben auch die Bedingungen völlig unterschiedlich sind.
Gerade größer aufgestellten Breitensportvereinen werde so die Möglichkeit gegeben, zumindest Teile ihres Sportangebots wieder zu öffnen. Andreas Edelstein hat die Entscheidung für seinen Fußballverein schon getroffen.
Bei uns im Verein haben wir auch gesagt, nein, bis 30.06. wird natürlich nicht Kontakt trainiert, sondern wir trainieren das jetzt ganz normal so runter. Das ist dann für mich verantwortbar.
Er ist der Vorsitzende des SC Husen Kohl und im Kreisjugendausschuss. Generell freue man sich, wieder auf dem Platz stehen zu können. Doch Edelstein betont, in vielen Amateursportarten und Jugendwettbewerben steht man vor der Sommerpause. Dort hätte man viel Zeit gehabt, erst einmal den weiteren Verlauf der Pandemie zu verfolgen.
Der Amateursport soll eigentlich zu der gleichen Zeit, wo wir in allen europäischen Profiligen noch nicht über Profifußball reden, kann der Amateursport in irgendeiner Art und Weise wieder Fußball spielen oder trainieren. Da fehlt mir persönlich schon ein wenig die Vorstellungskraft.
Die Profiligen gehen zwar nun auch in England und Italien bald weiter, doch unter extremen Einschränkungen. Viele Amateurvereine haben in den letzten Wochen gerade erst mühsam ein eigenes Konzept auf die Beine gestellt. Im Jugendbereich wurden Gespräche mit vielen Eltern geführt, Kindern die Situation erklärt. Dass dann doch so schnell weitere Lockerungen angekündigt wurden, hat viele Vereinsvertreter verunsichert. Auch wenn inzwischen klar ist, in den Sporthallen wird auch im Nordrhein-Westfalen-Plan bis auf Weiteres noch auf Abstand gegangen.
Ein Bericht von Niklas Potthoff. Da der Sport gerade mit wenigen Ausnahmen ruht, steht auch das Thema Doping nicht so sehr im Fokus. Die Kontrollen wurden heruntergefahren, da sie mit Corona nicht in der Weise durchgeführt werden konnten wie sonst. Was sich in dieser Zeit dadurch gerade im Hintergrund abspielt, schwer zu sagen. Während wir also in einer völlig neuen Situation sind, ist gerade ein Buch erschienen, und zwar des langjährigen Anti-Doping-Kämpfers Matthias Kamba, bis 2018 Chef von Anti-Doping Schweiz. Das Buch heißt Der vergiftete Sport und ist ein gemeinsames Werk mit dem Co-Autor Benjamin Steffen und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Anti-Doping-Kampf. Ich habe mit Matthias Kamba vor der Sendung darüber gesprochen und zunächst gefragt, was ist das Anliegen mit diesem Buch?
Es geht mir vor allem darum zu zeigen, dass die letzten 30 Jahre, in denen ich in der Dopingbekämpfung gearbeitet habe, die spannendsten 30 Jahre der Dopingbekämpfung waren. Als ich begann, war Doping eigentlich so eine Art Kavaliersdelikt, und dann kamen die großen Fälle, und aus all diesen großen Fällen haben wir und der Sport gelernt und immer eine Verbesserung gemacht. Das ist ein Teil des Buches. Und es sollte auch aufzeigen, dass es mir immer darum ging, den sauberen Sport zu schützen, sei es eben Leute zu überführen, die gedopt sind, oder Leute zu schützen, die ungerecht angeklagt wurden.
Welches Bild haben Sie dadurch selbst davon, wie es um den Anti-Doping-Kampf steht?
Also überraschenderweise nach 30 Jahren ein positives Bild. Also als ich begonnen habe, da war es eben ein Kavaliersdelikt, Anti-Doping wurde eigentlich so eine Art, man muss es jetzt machen, angeschaut. Und gegen Ende dieser 30 Jahre habe ich sehr viel von Sporttreibenden selber gehört, kommt mehr, wir wollen zeigen, dass sie sauber sind, Doping hat in unserem Sport keinen Platz. Ich persönlich bin überzeugt, dass hier in Westeuropa eigentlich, dass wir kein flächendeckendes Doping haben, aber dass wir gewisse Nester haben, von Sportärzten, vielleicht auch Betreuer von Athletinnen und Athleten, die Betrüger. Und die gilt es natürlich dann zusammen mit staatlichen Stellen aufzudecken. Aber alles in allem, nach diesen 30 Jahren haben wir ganz große Fortschritte im Kampf gegen Doping gemacht.
Und den Grund dafür, dass Sie das heute positiver sehen, machen Sie aus darin, dass es einen Mentalitätswechsel gibt? Also, dass in früheren Zeiten, also zu Beginn Ihrer Zeit, als Sie sich dem Anti-Doping-Kampf gewidmet haben, wie Sie sagten, das Ganze noch mehr als Kavaliersdelikt angesehen wurde oder möglicherweise alle tun es, also muss ich es auch machen. Und jetzt ist eine auch gesellschaftlich veränderte Wahrnehmung. Und die führt dazu, dass in den jüngeren Generationen da eine andere Haltung entstanden ist?
Ja, ich sehe schon diese Mentalitätswechsel. Also früher, vor allem im Radsport oder in gewissen Sportarten, war es so, man musste dopen, um dazugehören. Also man musste dopen, um in ein Team zu kommen. Und wir sehen heute auch die Entwicklung, dass in gewissen Sportarten, dass sich die Sportvereine zusammenschließen zu einer Art wie Gewerkschaften oder zum Beispiel Athleten e.V. in Deutschland, die sagen, wir wollen uns selber vertreten, wir wollen Doping nicht mehr in unserem Sport. Und das ist dann eine Entwicklung, die würde dann, wenn es bis zum Ende gedacht wird, geht die so weit, dass man, wenn man dort dabei ist, muss man ganz klar zeigen, dass man nicht dopt, und wenn man dopt, geht man raus. Und früher war es umgekehrt, man musste dopen, um reinzukommen, und heute ist es eher umgekehrt. Also ich sehe ganz klar einen Mentalitätswechsel bei den Sporttreibenden selber, aber auch beim Umfeld.
Und letztlich hat man ja nie die Gewissheit.
Nein, man hat die Gewissheit nie, das hat man nie. Man kann nie die Hände ins Feuer legen für etwas.
Anti-Doping-Kampf ist ja auch ein Kampf um die Wahrheitsfindung, um Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit ist immer wieder erschüttert worden. Und wenn in den letzten Jahren etwas aufgedeckt wurde, dann waren es eben journalistische Leistungen oder staatliche Ermittlungen, Razzien, die dazu geführt haben, dass etwas aufgedeckt wurde und weniger durch die internationalen Kontrollsysteme. Also was läuft da nicht richtig?
Das ist für mich sehr wichtig, dass wir eben das gemeinsam machen. Wir haben heute die Möglichkeit, eben durch gewisse Gesetze, dass staatliche Organe eingreifen. Und das erste Mal, dass es passiert war, war dieser Tour de France-Skandal 1998, wo Frankreich massiv eingegriffen hat. Und ich habe das befürwortet. Ich finde es auch sehr gut, dass wir eine unabhängige Presse haben, dass wir investigative Journalistinnen und Journalisten haben. Denen vertrauen die Athletinnen und Athleten. Wir bekommen viel weniger derartige Whistleblower- oder Hinweisgebersystemsantworten von Athleten und Athleten als zum Beispiel ein Journalist, den man zum Beispiel vertraut. Und ich finde, das ist eben gerade die Stärke des Systems, dass wir nicht nur auf die Analytik und auf die klassische Dopingbekämpfung ausgerichtet sind, sondern jetzt eben mehr Elemente haben, sei es eben durch staatliche Organe, Polizei oder eben durch Journalisten. Aber nochmal zurückzukommen in der Glaubwürdigkeit. Für mich war natürlich schon ein großer Schock, dass ein Staat wie Russland ein staatliches Dopingsystem aufgezogen hat und dann eigentlich nicht richtig bestraft wurde. Das ist immer noch am Laufen. Immer noch 4 Jahre nach der Aufdeckung ist es noch nicht gelöst. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis der Organe des Sports, heißt es die Welt-Anti-Doping-Agentur, sei es das Internationale Olympische Komitee, dass da nicht besser oder stärker eingegriffen wurde. Und da hat natürlich die Glaubwürdigkeit schon einen massiven Knacks bekommen. Und das kann man nicht verleugnen.
Aber wenn dieses Vertrauen von Whistleblowern zum Beispiel nicht da ist, um sich eben an die Anti-Doping-Organisation zu wenden, sondern lieber den Weg zu staatlichen Ermittlern oder Journalisten gehen, weil sie sich da besser aufgehoben fühlen und gleichzeitig dieses, was Sie gerade beschreiben, dieses nicht wirklich durchgreifen im Fall Russland. Was sagt das über den Zustand der Anti-Doping-Organisation international gesehen aus?
Ja, von mir aus gesehen, die Welt-Anti-Doping-Agentur wurde vor 20 Jahren gegründet und sie wurde nie hinterfragt. Also die Strukturen, die man damals vor 20 Jahren aufgebaut hat, sind mehr oder weniger die gleichen. Und ich habe schon bereits vor 10 Jahren gesagt, es wäre jetzt Zeit, das Ganze zu hinterfragen, zu neu überdenken. Und für mich ist die institutionelle Dopingbekämpfung, die internationale, der Welt-Anti-Doping-Agentur ist zu träge, zu bürokratisch geworden. Immer, wenn etwas passiert, es gab es ein neues Reglement und jetzt haben wir so eine Häufung von Reglementen, die man gar nicht mehr richtig durchführen kann. Also für mich wäre jetzt auch der Russland-Fall eine gute Gelegenheit gewesen, mal 2, 3 Schritte zurückzugehen und zu fragen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, müssen wir nicht etwas neu machen? Und ich bin ganz klar dafür, dass wir die Dopingbekämpfung wieder in kleinere Organisationen geben müssen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur sollte nicht alles machen, sondern sollte auch überwacht werden durch andere Organisationen.
Also eine Neuorganisation wäre aus Ihrer Sicht erstmal wieder mehr dezentral zu arbeiten und gleichzeitig auch die Gremien personell unabhängig vom Sport aufzustellen?
Genau. Also einerseits, heute macht ja die Welt-Anti-Doping-Agentur macht die Regeln, sie überprüft sie gleichzeitig und spricht dann auch Sanktionen aus. Das ist nicht eigentlich eine gute Art. Also sie sollte eigentlich sich auf die Regeln fokussieren. Die Überprüfung sollte anderen Organisationen übergeben werden. Ich denke hier zum Beispiel in der Qualitätssicherung, bei ISO-Zertifizierung sind es auch Organe, die das unabhängig machen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur sollte dann diese Resultate bekommen, einen Antrag stellen, zum Beispiel für Sanktionen. Und die Sanktion sollte dann wieder durch eine andere Organisation, zum Beispiel durch das Sportschiedsgericht, gemacht werden.
Machen wir es mal sehr konkret aus der Sicht eines Sportlers. Wir haben heute Abend im Deutschlandfunk Sportgespräch zu Gast Simon Getzmann, ein schweizerischer Handballer, der positiv getestet wurde und dann in sehr aufwendiger Arbeit nachweisen konnte, dass es daran lag, dass eine Schmerztablette verunreinigt war. Jetzt, wenn man das hört, dann denken viele immer gleich an die Zahnpasta-Geschichte von Dieter Baumann oder viele Geschichten von Sportlern, die gesagt haben, sie hätten verunreinigtes Fleisch gegessen. Und dann steht man immer davor und fragt sich, ja, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und dann ist dann so ein Sportler, der dann tatsächlich nachweisen konnte, dass es an diesem verunreinigten Schmerzmittel gelegen hat. Hören wir an der Stelle Simon Getzmann selbst.
Mein Fall zeigt, dass es möglich ist, keinen Fehler zu machen und trotzdem positiv zu sein. Und gerade die ganze Thematik, wie es im Mannschaftssport oder allgemein im Sport abgeht, ist mir schon einiges klar geworden. Ich habe jahrelang in der Nationalmannschaft gespielt und wir haben nach dem Spiel Regenerationsshakes getrunken, was vom Verband gestellt wurde oder auch im Verein von unseren Sponsoren. Da konsumiert man, nimmt das Zeug, vielleicht schaut man da beim ersten Mal ein bisschen hin, was da überhaupt drin ist. Aber grundsätzlich, ja, sieht man, da ist nichts drin, wo verboten ist, ich nehme es. Und man konsumiert da eigentlich als Spitzensportler relativ viel so Ergänzungsmittel, sei das nur ein isotonisches Getränk oder so. Und das wird einfach zur Verfügung gestellt und nicht groß hinterfragt. Auch wenn der Arzt kommt, der Teamarzt, und sagt, oh, du hast Schmerzen hier, wir machen das, das und das, zwei Tabletten von denen, zwei von denen, dann hat man immer die Möglichkeit, selber noch zu kontrollieren. Aber im Sportalltag macht man dann schlussendlich meistens dann doch nicht. Und wie schnell kann es passieren, wenn der Arzt den Auftrag hat, die Mannschaft systematisch zu dopen und man als Spieler gutgläubig ist, dann ja. Klar ist die Verantwortung beim Spieler, aber ich weiß einfach, in einer Garderobe oder in einer Mannschaft läuft es einfach in der Realität anders.
Wenn, auf der einen Seite haben wir nicht verfolgte Dopingsünder oder sehr viel, was im Argen liegt, was Sie auch gerade benannt haben im Fall Russland, wo ja gerade jetzt auch in der Zeit während der Corona-Pandemie vermutet werden muss, dass die Zeit besonders ausgenutzt worden ist. Und dann haben wir so einen Handballer, Simon Getzmann, der mit sehr viel Aufwand und auch mit persönlichen Investitionen, also er musste Geld reinstecken, um seine Unschuld zu beweisen. Also warum ist das so schief?
Das ist nicht unbedingt schief. Es ist nicht unbedingt schief, aber man muss hier ganz klar sehen, vor einigen Jahren hätte ich an derartige Geschichte nichts geglaubt. Ich hätte gesagt, ja, das sei eine der üblichen Ausreden. Aber heutzutage, in den letzten 5 bis 10 Jahren, hat die Analytik so enorme Fortschritte gemacht. Heute kann man zum Beispiel 2 Stück Würfelzucker in einem Olympia-Schwimmbecken auflösen und kann es immer noch nachweisen. So extrem sensibel ist heute die Analytik. Und man müsste eben diesen Fall, wie den Fall Simon Getzmann nehmen, den wir mit ihm zusammen und dann mit dem Labor in Köln lösen konnten, uns jetzt aufzeigen, hallo, wir müssen bei derartigen Substanzen, die bei Medikamenten vorkommen, als Verunreinigung zum Beispiel, müssen wir höhere Detektionslimiten haben. Und das Labor dürfte nur einen positiven Fall aufzeigen, wenn es eine sichere Limite überschritten hat. Und wenn es darunter ist, müsste man es einfach anzeigen und die Anti-Doping-Organisation müsste dem nachgehen und eine Plausibilisierung machen, einen risikobasierten Ansatz. Zum Beispiel, ist es eine Sportart, die diese Substanz gefördert wurde oder nicht? Und ich habe das damals der Welt-Anti-Doping-Agentur vorgeschlagen und die haben einfach gesagt, ja, das interessiert uns eigentlich nicht. Aber sie machen die Regeln und sie bestimmen diese Detektionslimiten und ich finde es einfach schade, dass man da nicht auf ein derartiges Beispiel gehört hat.
Der frühere Chef von Anti-Doping Schweiz, Matthias Kammer, mit seiner Sicht auf den Anti-Doping-Kampf. Und nochmal der Hinweis auf das Sportgespräch heute Abend mit dem Handballer Simon Getzmann, 23.30 Uhr zu hören oder gleich schon im Internet. Zum Abendspiel zwischen dem SC Paderborn und Borussia Dortmund. Zur Halbzeit stand es da noch 0:0. In der zweiten Hälfte fielen dann insgesamt noch 7 Treffer. Burkhard Hupe.
Am Ende wurde es dann doch noch ein Debakel für den SC Paderborn. 1:6 unterliegt der Tabellenletzte dem Tabellenzweiten aus Dortmund. Zur Pause hatte es danach überhaupt gar nicht ausgesehen. Da stand es nämlich 0:0 und Paderborn hatte richtig gut mitgehalten und Dortmund einen sehr, sehr schwachen Auftritt hingelegt. Das änderte sich dann mit Durchgang 2. 2 schnelle Tore durch Hazard und Sancho öffneten dieses Spiel. Paderborn kam durch einen verwandelten Handelfmeter noch einmal heran, aber Sancho mit seinem 2. Treffer erhöhte dann auf 3:1 für den BVB und in der Schlussphase, da brachen dann bei den Paderbornern in der Abwehr alle Dämme. Hakimi mit einem Tor erfolgreich, Schmelzer mit einem seltenen Bundesligator ebenfalls und der überragende Sancho mit seinem 3. Treffer in der 2. Halbzeit in der Nachspielzeit zum Endstand von 6:1.
Morgen dann zum Ende des 29. Spieltages noch die Partie des 1. FC Köln gegen RB Leipzig. Das war Sport am Sonntag mit Jessica Sturmberg. Beiträge und Gespräche dieser Sendung auch nochmal nachzuhören im Internet. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntagabend.